Ich sitze heute jetzt hier mit Gunther von Hain von den Piraten zusammen in der kleinen Serie zur Campusbahn. Gunther, stell dich einfach kurz vor, was dein Hintergrund ist, wo du herkommst, seit wann du dich mit dem Thema Campusbahn beschäftigst und warum du so interessiert dran bist.
Ja, ich heiße Gunther und ich bin, wie du gerade gesagt hast, bei den Piraten seit irgendwie 3 Jahren und da in der Kommunalpolitik aktiv. Ich komme ursprünglich aus Hessen, wohne jetzt seit fast 20 Jahren in Aachen und habe Physik und Umweltwissenschaften studiert. Und mit der Campusbahn selbst beschäftige ich mich eigentlich erst seit ungefähr einem Jahr, weil damals in so einer Informationsveranstaltung im Rat so ein bisschen der Startschuss war für das eigentliche Projekt, als das richtig vorangetrieben werden sollte. Das Projekt selbst ist zwar schon älter, aber damals hatte ich halt das nicht auf dem Radar, wie auch sonst hier von den Piraten in Aachen eigentlich keiner. Und seit ungefähr einem Jahr beschäftige ich mich relativ intensiv damit.
Das heißt, ihr seid insgesamt als Partei da auch bei dem Thema relativ spät eingestiegen, also erst dann nach der Planungsphase, die damals noch wirklich um die reine Campusbahn ging, um den reinen Anschluss von Campus Melaten, und dann seid ihr eingestiegen, wo es dann in die Planungsphase ging, dass der Albert Steinweg damit dazu genommen wurde.
Ja, genau, weil am Anfang wurde es halt im Mobilitätsausschuss mehrmals besprochen und wir saßen aber da nicht drin und wir haben das irgendwie nicht richtig mitbekommen, und da wurden ja auch noch so verschiedene Alternativen gegeneinander gestellt und es war nicht ganz klar, ob das kommen soll, wie das kommen soll, nur das, was überlegt wird. Und da hatten wir das nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Und dann gab es ja auch da im Mobilitätsausschuss so die Aussage, ja, wir bilden hier so eine Planungsgruppe und treiben das voran. Und diese Planungsgruppe hat mehr oder weniger außerhalb der Öffentlichkeit gearbeitet. Das hat eigentlich kaum jemand mitbekommen, der davon nicht vorher schon wusste. Und da haben wir das halt auch nicht richtig mitbekommen.
Okay. Die Mobilitätsausschüsse, waren die größtenteils öffentlich oder waren die schon geschlossen?
Die Sitzungen vom Mobilitätsausschuss sind wie eigentlich alle Ausschüsse erstmal öffentlich. Es kann immer nicht öffentliche Teile geben. Das ist in diesen Ausschüssen nicht so häufig. Aber typischerweise werden die Ausschüsse von Bürgern nicht oft besucht, aus verschiedenen Gründen. Und das macht auch nicht wirklich viel Spaß und man hat kein Rederecht. Und zum Teil sieht man die Unterlagen nicht so gut, weil dann irgendwelche Tischvorlagen vor den Leuten liegen und die stimmen einfach über Punkt 14b ab und man hat keine Ahnung, was es geht. Also die Publikumsbeteiligung ist da zwar theoretisch möglich, aber die ist nicht stark. Also wenn man nicht in den Ausschuss muss, ist da eigentlich sonst kaum jemand dabei. Und jetzt nur seit einiger Zeit, weil hier in Aachen relativ viele Piraten sind, gehen wir halt mit mehreren Leuten auch in die Ausschüsse, um überhaupt mitzukriegen, was los ist. Weil der eine Ratsherr kann das halt einfach zeitlich überhaupt nicht machen, alle Ausschüsse hinzugehen. Also richtig mitarbeiten darf er sowieso nur im einen. Hingehen darf er natürlich zu allen. Aber wie gesagt, das ist zeitlich einfach für einen nicht möglich.
Wie stehen dann die Piraten an sich zu dem Projekt Campusbahn? Also, auch wenn ihr jetzt zu spät angefangen habt, wie ist eure Meinung, die ihr jetzt in dem Infoblatt mehr platziert habt, dann zustande gekommen?
Also unsere Meinung hat sich eigentlich seit einem Jahr nicht wesentlich geändert. Also es ist klar, die Campusbahn, eine Straßenbahn kann halt verkehrstechnisch einiges leisten. Das kann auf einer stark befahrenen Strecke wirklich viele Leute transportieren. Und es ist auch klar, dass der Campus irgendwie angebunden werden muss, insbesondere wenn jetzt so im Neubau so stark ausgebaut wird. Und das ist halt eine Möglichkeit und die wird voraussichtlich verkehrstechnisch funktionieren. Die Frage ist halt, was es kostet und ob sich das lohnt und welche Alternativen es geben kann. Und das sehen wir halt ziemlich kritisch. Aachen steht finanziell schlecht da. Aachen verschuldet sich typischerweise jedes Jahr mit 30, 40 Millionen neu, auch wenn es relativ gute Steuereinnahmen hat. Die Haushaltssituation ist insgesamt nicht gut, und zwar schon seit langem, und die Haushaltsplanung in der Zukunft sehen eigentlich auch nicht besser aus. Und das ist halt der eine Aspekt, dass einfach kann Aachen sich das leisten. Und der zweite ist, Schienenverkehr ist teuer. Schienenverkehr ist wesentlich teurer als Busverkehr. das kann, wenn man halt jetzt irgendwie eine Millionenstadt ist, muss man irgendwann sagen, ja, es ist uns egal, ich kriege sonst die Leute nicht von A nach B, ich muss da was machen. Und dann baut man halt auch sowas wie eine U-Bahn. Und das ist halt noch viel teurer, wenn man mit der Schiene dann in den Untergrund muss. Das ist geradezu absurd. Aber generell ist es so, der Busverkehr in Aachen, also öffentlicher Nahverkehr ist praktisch nirgends kostendeckend. In Aachen haben wir eine Kostendeckungsquote durch die Fahrkarten von so grob 70%, das eigentlich eine relativ hohe Quote ist. Hat man Schienenverkehr, hat man deutlich geringere Quoten. Also man kann das natürlich nicht vorher nicht ganz genau ausrechnen, aber ich schätze mal, dass für die Strecke der Campusbahn man da so eine Kostendeckungsquote, wenn man alles einrechnet, von 30-40% hat. Oder andersrum gerechnet, wenn im Moment zahlt Aachen der ASIAG für jeden Personenkilometer ungefähr 6 Cent zusätzlich dazu. Der Fahrgast zahlt ungefähr 15 Cent. Und wenn die Campusbahn käme, dann wird dieser de facto Steuerzuschuss wahrscheinlich irgendwas zwischen 20 und 40 Cent pro Kilometer liegen. Das heißt, der wird sich halt einfach vervielfachen. Und klar, das kann man wollen, aber das ist halt einfach sehr, sehr teuer.
Wie setzt sich die Kostendeckung jetzt speziell bei der Campusbahn zusammen? Also was sind da die Werte, die das dann so unattraktiv machen im Gegensatz dann einfach zum Bus, wenn du sagst 30-40 gegen 70%?
Die Infrastruktur, um die Strecke zu bauen, ist einfach extrem teuer. Und das kann sich wieder relativieren, wenn man die Strecke extrem stark ausnutzt. Also wenn man halt eine U-Bahn-Strecke hat und fährt da drauf halt 2-Minuten-Takt und hat dann auch die Wagen voll, dann ist das halt okay. Aber Aachen ist halt jetzt nicht so die Weltmetropole und wir werden hier dann wahrscheinlich sowas wie einen 7- oder einen 10-Minuten-Takt fahren und halt nicht Millionen von Leuten transportieren, sondern irgendwie in der Dimension von Zehntausenden. Und dann ist es einfach so, die ganze Infrastruktur von der Strecke ist teuer. Wir müssen einen Betriebshof bauen, obwohl wir nur eine einzige Strecke haben. Wir müssen halt sehr viel von diesen Unterwerken bauen und die gesamte Oberleitung und so weiter und so fort. Und das führt einfach dazu, dass das ziemlich teuer ist, weil man diesen Teil halt auch nur für die Straßenbahn nutzen kann. Klar, für einen Bus braucht man auch Infrastruktur, man braucht eine Straße, aber typischerweise hat man eben keine eigenen Busspuren, sodass halt die Infrastruktur halt für normalen Auto-Fahrradverkehr
genutzt wird. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie genau sich ja bei Bussen halt die vorhandene Infrastruktur, also die Straßen halt da reinrechnen, also ob man die in diese 70% Kostendeckung mit reinnimmt oder ob die da berücksichtigt sind oder ob die einfach als gegeben angesehen werden.
Die sind nicht drin, sind dann als gegeben angegeben. Das ist auch, natürlich muss man sagen, es ist sehr schwierig da genau zu rechnen. Denn zum Beispiel kann man auch sagen, Busse machen halt die Straßen sehr stark kaputt, weil die eine hohe Achsellast haben, die schädigen die Straße halt viel mehr als ein PKW. Dementsprechend kostet das natürlich auch ein gewisses Geld, was die ASIAG halt nicht zahlt, sondern die Stadt selbst bei den Straßenreparaturen. Aber es sind halt auch andere Sachen wiederum bei der Straßenbahn drin, die werden halt so nicht berücksichtigt. Das ist alles relativ schwierig. Es gibt ja dann Versuche, sowas auszurechnen mit so volkswirtschaftlichen Rechnungen. Eine davon ist diese sogenannte standardisierte Bewertung. Kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal dazu. Aber da gibt es halt ganz, ganz viele Punkte und man kann nie alles reinnehmen, was man jetzt auch an Zeit spart und ob das eine mehr Lärm macht und das andere mehr Dreck und was auch immer. Das ist alles relativ knifflig. Und dann ist natürlich auch die Frage, oftmals rechnet man es jetzt zum Beispiel nur aus Sicht von Aachen. Also was kostet das Aachen? Und berücksichtigt nicht, dass halt uns der Bund und Land so ungefähr 100 Millionen dann schenken, weil es natürlich auch Steuergelder sind, die im Prinzip in diese Kostendeckung mit reinfließen müssten.
Ja, du sprichst es ja an sich genau schon an. Also wenn ich finde auch, man sieht die Kosten hier immer nur an den Teil, den Aachen tragen soll, die knapp 100, 120 Millionen.
Ja, genau.
Sind wir jetzt dran, aber wir haben insgesamt ein Projektvolumen von 240, 250 Millionen, wovon dann viel das Land trägt, aber halt auch alles über Steuergeldern. Nachher finanziert werden müssen in Aachen über Schulden. Generell, da sind wir eigentlich genau schon beim Haushalt. Also das scheint genau eure Problematik zu sein oder auch die Sorge der Campusbahn größten waren Gegner, dass da einfach der Haushalt aus dem Ruder läuft und wir irgendwie im schlimmsten Fall nicht mehr handlungsfähig sind, also in den Nothaushalt geraten.
Ja, genau, weil also Aachen ist auch jetzt schon relativ nah an so diesem Nothaushaltskriterium dran. Das ist irgendwie so ein Eigenkapitalverbrauch von 5% im Jahr darf man sich leisten, und wenn man das 2 Jahre hintereinander nicht erfüllt, dann kommt man halt in so einen Nothaushalt. Das heißt, man muss so ein Haushaltssicherungskonzept machen, und die wird von, im Wesentlichen dann von Köln aus regiert. Das wollen wir halt auf jeden Fall vermeiden. Das hat ganz, ganz wesentliche Nachteile. Zum einen finden wir das halt aus Demokratiegründen schlecht, weil dann können wir halt hier noch in Aachen Leute wählen, aber die haben nichts mehr zu sagen. Dann ist unser Bürgermeister nur noch ein Grüß August und wir werden de facto von Leuten bestimmt, die wir nicht gewählt haben. Das ist natürlich nicht wünschenswert. Und zum anderen verliert man halt auch jegliche Flexibilität, wenn man in so einem Haushaltssicherungskonzept drin ist. Man kann eigentlich keinerlei neuen Investitionen mehr machen. Man kann auch nicht 1 Euro investieren, um 10 Euro zu sparen. Im Wesentlichen ist man komplett blockiert. Und es ist auch sehr schwer, da wieder rauszukommen. Das sollte man einfach prinzipiell vermeiden. Das ist überhaupt nicht gut, da reinzukommen. Das ist nicht so, dass da ein Sparkommissar kommt und macht dann irgendwie harte Maßnahmen und dann regelt sich das alles wieder gut, sondern im Prinzip bleibt dann jeder an seinem Besitzstand kleben, weil es letztes Jahr genauso war. Das heißt, das Theater und die VHS und alles Mögliche, was halt die Stadt freiwillig macht und was Geld kostet, bleibt erstmal so weitgehend erhalten. Mit größeren Änderungen ist nicht zu rechnen und auch mit größeren Initiativen, um kreativ zu sparen, ist nicht zu rechnen, weil man eigentlich einfach keine großartige Möglichkeit hat, mal was zu bestimmen. Und die Kämmerin hat auch schon davor gewarnt und hat eigentlich schon angesprochen, dass, wenn die Straßenbahn kommt, vermutlich auch eine Steuer erhöht werden muss, also Gewerbesteuer oder Grundsteuer, was halt die Steuern sind, über die halt die Stadt bestimmen kann. Das wollte aber dann von den Politikern eigentlich keiner hören und die Kämmerin hat sich dann eigentlich auch nie wieder dazu geäußert, jedenfalls nicht öffentlich. Aber generell ist es so, es wird von Seiten der Politik keinerlei Gegenfinanzierung vorgeschlagen. Und das ist halt keine vernünftige Art und Weise, damit umzugehen. Also ich fände es halt viel, viel besser, wenn man auch bei der Abstimmung jetzt sagen könnte, ja, wollt ihr die Straßenbahn und wollt ihr stattdessen auf X verzichten, weil das kostet einfach Geld und wir können uns nicht einfach alles leisten.
Gut, das ist jetzt in dem Rahmen nicht möglich, ne? Bei der Abstimmung, es geht da ja nur ein Ja oder Nein.
Also na gut, man könnte das auch natürlich in die Gegenfinanzierung reinbringen, in den Vorschlag. Also wollt ihr die Campusbahn und auf, keine Ahnung, die Schwimmhalle West und 2 Theaterbühnen verzichten oder irgendwie vollkommen beliebiger Vorschlag jetzt, das wäre natürlich möglich. Oder halt wollt ihr die Campusbahn und die Gewerbesteuer erhöhen. Das wäre natürlich möglich, aber jetzt ist natürlich so, die Bürger können darüber abstimmen, ob die Straßenbahn kommt, ja oder nein. Die Finanzierung wird dann natürlich auch irgendwann erledigt werden müssen, aber da werden halt die Bürger nicht gefragt werden. Das machen dann wiederum die Ratsmitglieder und die überlegen sich dann, ob sie jetzt eine Steuer erhöhen oder woanders Ausgaben sparen. Und bis jetzt ist es so, was ich mitkriege, es will sich halt keiner mit dem Thema beschäftigen. Und es kommen immer so Argumente so, ja, wenn für X Geld da ist, dann muss halt für Y auch Geld da sein. Und das sind ja nur so und so viel Prozent unserer Ausgaben. Aber naja, wenn ich halt für A Geld habe, dann habe ich halt einfach entsprechend viel Geld weniger und nicht nochmal so viel Geld, weil ich es halt schon mal ausgegeben habe. Und da fehlt mir halt jegliche ernsthafte Sparbemühungen. Und jetzt kommt ja als diese Wundertüte, dass der Fonds Deutsche Einheit ausläuft. Aber das ist halt nichts, was Aachen aus eigenem Antrieb macht. Und ob das tatsächlich ein Auslaufen wird, das muss man erst mal sehen. Weil das ist halt letztlich so was Ähnliches wie ein Länderfinanzausgleich halt auf kommunaler Ebene. Und selbst wenn der ausläuft, der wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit durch ein anderes Instrument ersetzt werden, was Ähnliches macht. Und auch da wird Aachen einzahlen müssen. Ich sehe da überhaupt keinerlei Sicherheit, dass das tatsächlich ausläuft und dieses Geld dann zur Verfügung stehen wird. Ich gehe eigentlich nicht davon aus.
Das heißt also, wir nehmen eh Schulden auf, wir müssen es irgendwie aus anderen Stellen finanzieren, also irgendwo anders kürzen. Gibt es denn da irgendwie aus deiner Sicht irgendwo ja, über Potenzial großartig momentan in unserem Haushalt zu kürzen?
Potenzial gibt es natürlich schon, aber das ist trotzdem die Frage, will man das? Mhm. Beispielsweise zahlt Aachen jedes Jahr so ungefähr 18 Millionen für das Theater.
Mhm.
Das ist von den freiwilligen Leistungen, die Aachen gibt, mit Abstand der größte Posten. Also die allergrößten Posten sind natürlich Sachen, die Aachen machen muss, wo es überhaupt keine Wahl hat. Wir hier
Sozialleistungen,
ja. Kita-Städte, ja. Da haben wir keine Wahl, können wir nicht sagen, das machen wir nicht mehr. Aber selbstverständlich, wenn man sagen müsste, wir machen das Theater dicht, dann hat man viel Geld zur Verfügung. Aber das ist ja, soweit mir bekannt ist, politisch nicht gewollt. Das schlägt niemand vor. Und dementsprechend steht das halt nicht wirklich zur Debatte. Aber rein technisch ginge das natürlich schon.
Also es gäbe Schrauben, wo man jetzt einfach nicht drüber diskutiert, weil man es vielleicht auch intern einfach nicht ansprechen will, was man dann nachher machen würde, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen.
Ja, klar.
Aber das ist aber genauso hypothetisch, wie dass der Fonds der Deutschen Einheit uns irgendwie in 2019 komplett zur Verfügung steht und,
ja.
Und da reinlaufen kann. Da finde ich auch persönlich so, wo ich mich mit Maximilian Sawinski darüber unterhalten habe, was er sagt, dass es an sich ja eigentlich auch mal ein ganz schönes Ziel wäre, wenn er auslaufen würde, unsere Schulden einfach mal abzubauen und einfach mal in einen ausgeglichenen Haushalt zu kommen.
Ja, klar.
Was mit der Campusbahn ja so absehbar auch einfach nicht möglich ist. Sondern das heißt, wenn wir am Haushaltssicherung vorbei rutschen und das irgendwie immer so gestemmt bekommen, würde es trotzdem auch wieder genau heißen, dass wir uns wahrscheinlich auf mindestens die nächsten 20, 30 Jahre nicht in einen ausgeglichenen Haushalt bewegen, außer wir kürzen an anderen Stellen noch enorm.
Ja, also in den nächsten 20, 30 Jahre ist halt ein bisschen lang, so weit voraus zu berechnen. Mhm. Aber für die nächsten 5 Jahre gibt es eigentlich keine großartigen Initiativen, die Haushaltssituation von Aachen wesentlich verbessern würden. Also auch diese Planungen für die nächsten 3 Jahre oder sowas sehen ungefähr genauso schlecht aus wie die Gegenwart.
Mhm.
Und Aachen hat auch nur eine mäßig große Steuerkraft. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die ein bisschen höher ist als der NRW-Durchschnitt und der ist schon ein bisschen höher als der Bundesdurchschnitt. Also Aachen ist keine besonders einkommensstarke Kommune. Mhm. Also es ist auch nicht so schlimm wie andere Städte in NRW, so ist es auch nicht. Aber die Steuerkraft ist halt nur so mittelmäßig und also es wird mit Sicherheit nicht von selbst passieren, dass wir mal aus einem ausgeglichenen Haushalt kommen.
Mhm.
Da muss man schon an vielen Rädern drehen und man wird viele Widerstände überwinden müssen, denn immer wenn man irgendwie so eine freiwillige Leistung kürzt, gibt es natürlich immer Beschwerden, weil wenn man jetzt die Stadtbücherei, die Öffnungszeiten noch weiter verkleinert, natürlich ist das Mist, das will keiner gerne, da wird es immer Widerstände geben und das will natürlich politisch auch keiner anfassen.
Einfach die ganz normale Problematik des Interessensausgleichs, also so, dass
ja, klar. Einer
so die Waage findet. Wenn wir uns dann jetzt so die Kosten anschauen, ist das für mich auch genauso ein Punkt, man hat so die beiden oder die große Zahl im Raum stehen, dann nachher die Belastung, die uns die nächsten Jahre dann irgendwie so beschäftigen würde. Insgesamt fehlt mir da aber insgesamt auch so persönlich die Transparenz, also einfach wirklich nachher sehen zu können, wie setzt sich das genau zusammen, wo sind irgendwie Stellschrauben, wenn irgendwo was schief geht, wo würde es dann explodieren und woher kommt eigentlich genau diese Berechnungsgrundlage. Das ist irgendwie genau so dieses Transparenzthema, was mich persönlich an der Sache ein wenig stört, dass es das halt einfach nicht ist. Also dass ich mich zwar schon im Grunde informieren kann, auch recht umfassend für meinen Begriff informieren kann, aber das halt sehr, sehr aufwendig ist. Also so die,
ja.
Die Informationen, die ich finde, sind sehr verstreut und nicht
mehr
zugänglich.
Ja. Also das stimmt schon, es gibt viele Informationen, aber es gibt halt auch viele Informationen nicht und die sind nicht einfach zu finden. Man hat das mal versucht, auf dieser Campusbahn-Webseite zu zentralisieren. Ja, funktioniert ja nicht so hundertprozentig, aber es ist schwierig. Beispielsweise für die Finanzierung gibt es nur ein wesentliches Dokument. Das ist so ein dreiseitiges PDF, weil es seit einem Jahr vorliegt. Das ist schwierig zu verstehen. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber geredet, die das einfach missverstanden haben, was da gerechnet wird, weil das auch so knapp gefasst ist. Da sind diese Szenarien drin, wie viel Verkehr angenommen ist und wie die Kosten sein könnten und wo halt als Endergebnis rauskommt, dass die Campusbahn voraussichtlich zwischen 4 und 6,5 Millionen pro Jahr kostet. Das steht in diesem Dokument drin. Das ist jetzt ein Jahr alt und die planen natürlich die ganze Zeit weiter und mit Sicherheit haben die jetzt mehr Informationen, aber es gibt keine neuen.
Mhm.
Viel von dem, was an Informationen vorliegt, ist eigentlich ein Jahr alt und seit dieser Vorstellung nur aus der optischen Sicht überarbeitet worden und nicht aus einer inhaltlichen Sicht. Es gibt ein paar neue Details zur Trassenführung, da wird wohl weitergeplant, da gibt es halt auch mal Informationen dafür, aber gerade in Bezug auf Finanzen gibt es nichts wesentlich Neues, wobei da offensichtlich ein Bedarf ist. Es gab vor ungefähr einem Monat ja so eine kleine Telefonumfrage, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da hat ja jemand mal 500 Leute angerufen und gefragt, was sie über die Campusbahn wissen, wie sie dazu stehen, und da war auch das herausstechendste Ergebnis, die Leute wünschen sich mehr Informationen ganz allgemein und als Einzelthema ganz klar am wichtigsten die Finanzierung. Und ich meine, da hatte man jetzt nicht viel Zeit, aber da ist halt auch in den letzten Monaten nichts passiert. Es gab halt ein paar Infoveranstaltungen wieder, wo meines Wissens zum Thema Finanzierung nichts Neues beigetragen worden ist. Und das ist halt ein großes Problem. Denn allgemein ist es total super, dass es einen Bürgerentscheid gibt. Das bringt aber natürlich nur was, wenn ich halt eine Entscheidungsgrundlage habe. Und die ist halt nicht so hundertprozentig da. Und ich kann nicht verstehen, warum. Und da will ich halt mal jetzt ein bisschen aus meiner Sicht erzählen, was halt, wie eigentlich angekündigt worden ist, welche Informationen wann da sein sollen und wie die Entscheidung fällt. Und das ist nämlich nicht so passiert, wie das eigentlich behauptet worden ist, dass es passieren soll. Denn seit das vorgestellt worden ist vor einem Jahr im Rat, war die Ansage, Ende 2012 wird es diese standardisierte Bewertung geben und Anfang 2013 kommt im Rat die politische Entscheidung, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und die standardisierte Bewertung ist eben ein sehr zentrales Gutachten, um so ein Projekt bewerten zu können, was halt so eine volkswirtschaftliche Rechnung ist. Und die liegt nicht vor.
Beziehungsweise nicht öffentlich vor. Ja,
ja, es gibt erstens eine alte, vorläufige standardisierte Bewertung, die nicht ganz diesen Streckenverlauf hat und nicht abbildet. Die wurde schon oft zitiert, dass das total klasse wäre, das Projekt, weil da halt da ein Faktor von 1,5 vorgibt. Das gibt es aber nicht. Und das ist mir auch auf Nachfrage explizit verweigert worden, mit der Aussage, ich will lieber keine Informationen rausgeben als eine, die eventuell falsch verstanden werden könnte, weil nicht genau dieser Streckenverlauf drin ist. Sehe ich jetzt mal anders, aber gut, das hat in dem Fall die Frau Nacken so gesagt. Wobei ich halt auch überhaupt nicht verstehen kann, warum so ein Gutachten nicht öffentlich sein kann. Das ist natürlich nichts drin, was irgendwie persönliche wirtschaftliche Interessen von irgendjemandem berührt. Das hat per se erstmal veröffentlicht zu werden. Punkt. Und dann sollte es halt ein richtiges geben, was halt den jetzigen Streckenverlauf abbildet. Das hätte Ende 2012 fertig sein sollen, ist aber nicht fertig. Und eigentlich war die Idee, dass dann Anfang 2013 danach der Ratsbeschluss dafür ist. Nachdem aber die Bürgerinitiative gegen die Campusbahn die Unterschriften zusammen hatte, hat sich der Rat ist dem halt vorausgelaufen, hat gesagt, wir initiieren halt selbst den Ratsbürgerentscheid, was ich halt halbwegs verstehen kann, gibt auch einen gewissen Sinn drin, weil man halt dann die Frage richtig rumstellen kann, hat aber in der gleichen Sitzung auch erst gleichzeitig beschlossen, dass der Rat die Campusbahn will. Das heißt, der Rat hat die Entscheidung pro Campusbahn beschlossen, vorher als gesagt und vor Vorlage des Gutachtens. Und das Gutachten liegt auch vor dem Bürgerentscheid für die Bürger nicht vor. Das heißt, die meines Erachtens zentrale Entscheidungsgrundlage, ob sich das Projekt insgesamt lohnt, liegt nicht vor. Das heißt, jetzt machen es alle nach Bauchgefühl. Oh, habe ich dann eine Haltestelle vor meiner Nase? Gefällt mir das? Habe ich da Lust drauf? Dementsprechend wähle ich ja oder nein. Aber keiner ist wirklich in der Lage, eine vernünftige Gesamtbetrachtung anzustellen. Es gibt auch ein weiteres Gutachten, dieses Busnetzgutachten 2015 Plus. Das wurde auch im Mitte letzten Jahres im Mobilitätsausschuss drüber geredet, wie der
Stand, was die ASIAC erstellt hat.
Was die ASIAC
in Auftrag gegeben hat,
genau. Also das ist noch in Erstellung, da wurde so ein Zwischenstand mündlich gegeben. Da hieß es, ja, der Analyseteil ist eigentlich fertig, können wir zur Verfügung stellen, dass es halt auch nicht passiert. Das hat zwar jetzt nichts mit der Campusbahn zu tun, ist aber trotzdem sehr wichtig, weil da natürlich die gesamten Verkehrsströme analysiert werden. Wer will eigentlich von wo nach wo? Mhm. Wie sind die Busse ausgelastet? Was müsste man noch tun? Da könnte man natürlich auch sehr viel draus ersehen, welche Funktion ersetzt dann die Bahn? Welchen Nutzen hat
das? Also das heißt, da kann man dann die Vermutung nahelegen, dass es vielleicht auch nicht veröffentlicht ist, weil sich da eventuell Sachen drin zeigen, die jetzt mit der Argumentationskette, die bisher aufgelegt wurde, nicht ganz so übereinstimmen.
Also ja, das ist halt die Frage. Das kann natürlich jetzt jemand sagen, oh, finstere Verschwörungstheorie, aber die Ansagen, wann das veröffentlicht werden sollten, sind halt in der Vergangenheit und ist nicht veröffentlicht. Und ich habe da halt auch mit den Vorsitzenden des Mobilitätsausschusses und mit der Frau Nacken als Planungsdezernentin mich ausgetauscht, weil ich die haben wollte, und die Argumente, warum es das nicht gibt, finde ich ehrlich gesagt nicht im geringsten überzeugend.
Was sind die Argumente?
Im Wesentlichen, ja, wir haben so viel mit der Planung zu tun, der Campusbahn selbst, dass wir uns nicht um das Gutachten kümmern müssen, weil die Gutachter, auch wenn die ja extern sind, mit der Stadt, mit der Verwaltung, mit der ASIAC reden müssen, oder haben wir jetzt einfach keine Zeit dazu. Und das finde ich ehrlich gesagt...
Was ja einfach nur ausweichen ist. Also ne, das.
Ja, also ja. Selbst wenn es nur Zwischenstände gäbe oder ich weiß es nicht. Also ich war letzte Woche noch auf einer Informationsveranstaltung, da hat die Frau Poth einen Zeitplan vorgelegt, wo immer noch drin stand, dass diese standardisierte Bewertung Ende 2012 fertig sein wird, was es ja offensichtlich nicht war. Also ich verstehe das nicht. Und das macht halt überhaupt kein gutes Gefühl, dass diese Gutachten nicht vorliegen. Denn, wie gesagt, ich würde das halt gerne auch für mich selbst jetzt entscheiden, nach einer Kriterien ist das für alle gut, nicht nur habe ich jetzt da Lust drauf, wenn man das halt einfach nur so selbstsüchtig macht, fährt die halt vor meiner Haustür vorbei, bringt mir das einen Vorteil, dann wird das meines Erachtens keine gute Entscheidung geben. Und ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass es jetzt relativ viele Akteure gibt, die sagen, ich finde die Campusbahn total super, ich unterstütze das und auch ein gewisses politisches Gewicht haben, die aber letztlich keine Aktien drin haben. Denn die RWTH, natürlich finde die das gut und macht Werbung dafür, aber die zahlt das nicht. Mhm. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen billig, wenn zum Beispiel jetzt die RWTH oder die STAWAG als Unterstützer draufsteht. Ich meine, die STAWAG will der Straßenbahn den Strom verkaufen. Die zahlt aber die Straßenbahn nicht. Also da kann halt auch der Bauunternehmer, der halt die Schienen hier bauen wird, als Unterstützer der Straßenbahn draufstehen. Das hilft mir nicht wirklich weiter bei einem politischen Entscheidungsprozess. Mhm. Ich würde gerne wissen, was bringt es der Stadt generell? Wie viele Leute fahren tatsächlich da mit und wie viel Zeit spart das und wie viel Behinderungen bringen beispielsweise die Baustellen oder wie sieht das der Verkehr, der Straßenverkehr, der Autoverkehr hinterher aus, wenn auch gelegentlich mal eine Spur wegfällt. Mhm. Und das weiß ich halt alles nicht.
Sind das denn Sachen, die man jetzt schon sagen könnte? Weil das ist irgendwie so in meinem Verständnis, dass man sowas ja auch im großen Teil im Planfeststellungsverfahren dann halt eigentlich irgendwie dann nachher wirklich konkretisiert. Also dass man zwar jetzt schon natürlich eine Vorabplanung hat und ungefähr weiß, was man nachher machen möchte, aber so sehe ich das nicht mehr, dass so die genauen Details eigentlich erst in einem Planfeststellungsverfahren kommen. Ich meine, das muss dann, will ich auch immer nochmal bei der Sache sagen, wir stimmen ja am 10. nur erstmal dafür ab, ob wir sie wollen oder nicht. Ob sie dann letztendlich gebaut wird, hängt dann ja auch noch immer, dann ist es sehr wahrscheinlich, aber immer noch nachher vom Planfeststellungsverfahren ab. Es ist ja nicht so, dass das jetzt der definitive Entscheid ist, das auch heißt, wenn es auch eine halbe Milliarde kostet, dass das Ding auf Biegen und Brechen gebaut wird.
Ja, formal ist es natürlich richtig, aber praktisch ist es natürlich so, sobald man damit anfängt, hat man halt Kosten und man hat eigentlich niemals Lust, diese versunkenen Kosten tatsächlich abzuschreiben. Das heißt, wenn man einmal Geld reingesteckt hat, dann will man das halt auch durchziehen.
Was jetzt aber 5, 6 Millionen wären für das Planfeststellungsverfahren bzw. für die Planungskosten, die jetzt anfallen würden.
Das wird insgesamt wesentlich mehr sein mit den Planungskosten, also die insgesamt alle Planungskosten. Aber man sieht das ja halt auch in anderen Projekten, die vollkommen aus dem Ruder laufen, wie Stuttgart 21. auch wenn das x-mal teurer wird als projektiert, man hat dann, bis man feststellt, wie teuer das genau wird, hat man schon viel Geld reingesteckt, dann wird es immer das Argument geben, ja, wir haben aber schon 100 Millionen reingesteckt und für weitere 100 Millionen kriegen wir es dann halt, und dann baut man das eigentlich immer weiter.
Gut, aber das sind ja Fälle, wo dann halt einfach, wo schon mit dem Bau angefangen wurde, wo es dann im Bau dann halt explodiert ist. Also jetzt nicht, ich meine wirklich noch von der Sache, ja. Wir gehen ins Planfeststellungsverfahren und stellen halt daran fest, wird doch 350 Millionen,
ja.
Können wir uns definitiv nicht leisten, wir lassen es.
Ja.
Ne? Also das ist ja auch noch ein Fall, der theoretisch eintreten kann bei der ganzen Geschichte. Nein, klar, wenn es im Bau teurer wird, dann
ja, okay.
Muss man durch.
Das ist richtig. Also ideal wäre es natürlich eigentlich, wenn es nochmal einen Bürgerentscheid gäbe nach jetzt ungefähr 2 Jahren oder so. Also im Prinzip kurz vor dem Baubeginn, wenn die Planung im Detail sehr weit fertig ist, wenn man halt sehr viel mehr drüber wüsste. Ich habe aber nicht gehört, dass das irgendjemand vorschlägt. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn es jetzt eine klare Mehrheit für die Campusbahn gibt bei dem Bürgerentscheid, dann wird die auch gebaut. Denn wenn es keine neue Abstimmung des Bürgers vorgesehen ist, wird es auch keine Partei geben, die dann sagt halt in 2 Jahren, naja, schön, dass ihr dafür gestimmt habt, aber wir sind ja halt trotzdem dagegen, weil die Zahl nicht stimmt. Also ich gehe dann davon aus, dass es dann auch kommt, auch wenn es teurer sein wird. Mhm. Aber das ist natürlich in der Zukunft, genau wissen kann man das nicht.
Mhm.
Aber mit diesem Planfeststellungsverfahren, da gibt es natürlich auch wieder Bürgerentscheide drin, also nee, Entschuldigung, Bürgerbeteiligung drin. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass die eine gute Qualität haben, weil generell hier in Aachen Vorschläge von Bürgern nicht gerne angenommen werden. Ich habe auch jetzt schon mehrmals mit Leuten vom VCD hier geredet in Aachen, die sehr stark für die Campusbahn sind und sich sehr stark im Detail damit beschäftigen und auch von Schienenverkehr Ahnung haben. Wir haben ganz viele Detailvorschläge gemacht. Hier die Trasse ein bisschen anders und die Handelsstellen ein bisschen anders und wir könnten noch folgende Fahrzeuge kaufen und den Betriebshof irgendwie anders machen. Also sehr, sehr viele Detailvorschläge, die machen sich da wirklich viel Mühe. Sie kommen aber mit der Stadt, mit keinem in Kontakt, der sich tatsächlich dafür interessiert. Und was Ähnliches befürchte ich halt beim Planfeststellungsverfahren, dass es letztlich nur so ist, dass man eine Frist hat, wo man Einsprüche einreichen kann,
die dann verpuffen.
Dann werden die halt in den Ordner abgeheftet, die Verwaltung schlägt dem Ausschuss vor, diese Einsprüche als unzutreffend zurückzuweisen, dann heben alle die Hand und dann ist es rum. Also ich habe das schon mehrmals erlebt in anderen Fällen, wie jetzt zum Beispiel diesen Windkraftkonzentrationsflächen. Das dauert im Ausschuss wirklich eine Minute. Ja, es gab Einsprüche und die Verwaltung empfiehlt, die zurückzuweisen. Und ist jemand dagegen? Nein. Erhält sich jemand? Nein. Dann ist es hiermit einstimmig beschlossen. Und dann war es das. Also eine tatsächliche Diskussion mit den Bürgern drüber, über ihre Vorschläge, und habe ich in Aachen eigentlich noch nie erlebt.
Also wenn maximal immer nur dann im Rahmen von einem Bürgerentscheid wie Bauhaus Europa, was wir dann zuletzt hatten in der großen
Sache. Ja, oder man kann es halt als Bürger auf die juristische Schiene ziehen, das heißt, man klagt dagegen, aber eine ergebnisoffene Diskussion, wo halt die Verwaltungsseite tatsächlich vom Bürger was wissen will und sich für den Vorschlag interessiert, das ist mir, wie gesagt, in Aachen noch nicht passiert.
Mhm.
Und das befürchte ich dann halt auch bei einem Planfeststellungsverfahren, dass es so aussehen wird.
Also das geplant wird, vorgesetzt wird und dann gesagt wird,
genau.
Friss oder stirb.
Ja. Ja. Bürger, du darfst dich beschweren und dann finden wir das doof, dass du dich beschwerst, und dann war es das. Und dann lehnen wir das ab. Wenn es immer noch nicht gefällt, dann klag halt.
Mhm.
Und das ist halt keine Bürgerbeteiligung.
Mhm. Gut, jetzt stimmen wir am 10. März alle gegen die Campusbahn, kippen das ganze Projekt damit. Was machen wir denn dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich gehe davon aus, wenn wir die Campusbahn als Straßenbahn ablehnen werden, dass wir auch keine von diesen ursprünglich angeguckten Alternativen von wegen Seilbahn, Monorail, spurgeführten Bussen durchführen werden, sondern die ASIAG irgendwie den Busverkehr ausbauen muss. Das ist im Bereich Campus wahrscheinlich kein besonderes Problem.
Mhm.
Im Bereich vom Adalbert-Steinweg sagt die ASIAG immer wieder, da ist halt die Straße dicht, da geht nicht mehr viel. Aber da wird dir dann halt einfach nichts anderes übrig bleiben. Ich weiß von keinerlei Planungen, was sie jetzt tatsächlich vorhaben. Die ASIAC macht natürlich immer wieder mehr oder weniger kleine Änderungen an den Busnetzen, dass mal eine Linie anders geführt wird. Aber was die da konkret planen, weiß ich nicht. Als ich sie gefragt habe, was ist halt Plan B, wenn die nicht kommt, wurde mir im Wesentlichen gesagt, es gibt keinen Plan B. Da in der Scheibenstraße, wo halt der Verkehrshotspot ist, ja, das geht halt dann nicht. Mhm. Klar, dann wird halt irgendwas passieren müssen, aber ich weiß nicht was. Mhm. Sie sagen mir nichts.
Weil sie es vielleicht auch selber einfach nicht wissen oder weil es einfach politisch so gewollt ist, dass man sich über die Alternative einfach noch gar keine Gedanken macht und einfach hofft, dass es am 7. März
zum Jahr kommt. Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Also es kann halt sein, dass es tatsächlich alles nur verquerer Mist ist, was man stattdessen machen könnte. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass es politisch gewollt ist und sobald man eine Alternative angeben würde, dass halt so man das Argument hätte, guck mal, man könnte es doch auch so machen, es wird gar kein Geld kosten und dass die Alternative will man nicht zur Verfügung stellen. Das weiß ich aber einfach nicht. Mhm. Das wird halt nicht gesagt.
Und da wäre vielleicht das Busnetzgutachten ja eigentlich auch ganz, ganz sinnvoll, um da mal reinzuschauen.
Ja, natürlich. Ich würde das gerne mal wissen. Also die ASIAC veröffentlicht halt auch ein paar Zahlen, weil die einen Jahresabschluss hat als, ich glaube, inzwischen ist es wieder eine GmbH, sie war mal eine AG, wo man halt so pauschal sehen kann, wie viel Fahrgäste die haben und so weiter und wie viel Geld sie ausgeben. Aber das ist halt zum Beispiel nicht auf die Strecken runtergerechnet. Da kann ich halt nicht sehen, wie viele Leute auf der 13 fahren oder wie viele Leute im Bonnviertel zusteigen oder was da für ein Bedarf wäre. Das, sowas in der Art soll halt in diesem Busnetzgutachten sein. Und das habe ich halt nicht. Mhm. Also im Moment gibt es halt nur so, was mir bekannt ist, sehr, sehr primitive Zahlen, dass man an der Strecke mal mit Zirkellineal geguckt hat, wie viele Leute wohnen überhaupt im Einzugsbereich der Straßenbahn. Da kommt halt eine relativ große Zahl raus, weil man halt nur guckt, wer wohnt da. Aber man muss ja nicht nur da wohnen, sondern halt auch an einem anderen Punkt wollen, der auch an der Straßenbahn wohnt, damit das halt einen relevanten Nutzen hat. Mhm. Und das wird halt nicht untersucht, weil man natürlich im Stadtplan die Verkehrsströme nicht sieht. Da braucht man tatsächlich mal ein Gutachten, wo die Leute überhaupt hinwollen. Und das liegt eben nicht vor.
Mhm. Das heißt, so Alternativen wie Slawinski hätte das irgendwie recht breit angerissen, Entflechtung von dem ganzen Busnetz, Buslinien anders zu führen, also eventuell gar nicht mehr über, nicht alles über den Albert-Steinweg zu schicken, sondern auch über die Jülicher Straße, Adenauerallee teilweise. Müsste dann auch genau einfach im Detail angeschaut werden, weil sie eventuell einfach Strecken sind, die,
ja, ja, genau,
die für viele gar keinen Sinn machen würden, weil sie doch dann vielleicht doch zum Adelbert-Steinweg möchten oder.
Genau, also es ist zum Beispiel so, ich kann halt jetzt auf den Stadtplan gucken und sagen, ja, warum fährt denn überhaupt alles über den Albert-Steinweg? Ihr könnt auch jetzt zum Beispiel auch über die Oppenhoff-Allee zum Bahnhof fahren, das ist doch irgendwie, das sieht halt auch gut aus, aber dann weiß ich halt nicht, ob da tatsächlich jemand überhaupt hin will, ob die Leute überhaupt zum Hauptbahnhof wollen und ob die nicht wirklich zum Bushof wollen und wie viele Busse ich durch die Oppenhof-Allee überhaupt durchkriege. Das müsste man schon sich genau angucken, denn einfach auf dem Stadtplan bunte Linien zu zeichnen, klar, das kann man machen, dann kann man halt sagen, ja, über den Außenring, da kann ich ja massenweise Busse fahren. Ja, klar, aber will da auch jemand mit diesen Bussen dann fahren? Mhm. Das ist halt nicht so einfach. Mhm. Und das weiß ich halt im Moment auch gar nicht, wie die ASIAC da ihre Planungen macht, ob die das einfach aus Erfahrungswerten macht, wie voll sind die Busse und die Busfahrer mal fragt und sich dann überlegt, ja, kann ich halt dann mal die 77 anders führen? Mhm. Oder ob da jetzt tatsächlich wo die denkt, da muss was gemacht werden, halt lokal sich ein Gutachten erstellen wird, weiß ich nicht. Aber in diesem Busnetzgutachten würde das jedenfalls ziemlich viel davon vorkommen und da würde man dann schlauer werden, wenn man das hätte. Ja, ich kann jetzt vielleicht noch was allgemein, was zur Öffentlichkeitsarbeit von allen Beteiligten sagen. Es gibt ja jetzt viele, die halt ein Interesse an dem Thema haben und sich für oder gegen die Campusbahn positionieren, die auch Geld in Werbeaktionen reinstecken. Mhm. Und von den Leuten, die Geld reinstecken können, sieht man ja auch klar, dass es halt eine Mehrheit ist. Also die Parteien sind halt mehrheitlich dafür. Und dann hat man halt Institutionen wie halt die IHK, RWTH und so weiter, die halt sich dafür positioniert haben. Von einfachen Bürgern weiß ich halt im Moment relativ wenig. An Bürgerinitiativen oder Bürgerorganisationen haben sich wenige dafür geäußert und einzelne Bürger kriegst du natürlich nicht mit, weil die wenig Stimme haben. Aber generell stelle ich halt fest, dass die meisten sich irgendwann mal überlegt haben, ob sie dafür oder dagegen sind und ab dann nur noch Pro- oder nur noch Kontra-Argumente geben und auch nur noch Pro- oder nur noch Kontra-Argumente wahrnehmen. Und eigentlich alle Diskussionen über das Thema sind etwas ermüdend, weil die sehr oft sehr extreme Positionen von den entsprechenden Seiten vertreten werden und auch zum Teil offensichtlich vorliegenden Fakten ignoriert werden oder jemand sagt dann halt, ja, also wir haben ausgerechnet, dass das und das rauskommt und das Gegenargument einfach kommt, das glaube ich dir nicht. Mhm. Und dann endet natürlich jegliche Diskussion. Und das ist im Moment sehr schwierig, dementsprechend mit dem Thema umzugehen. Also wir als Piraten unterstützen halt natürlich erstmal den Prozess des Bürgerentscheides, rufen alle Leute dazu auf, da hinzugehen, sich vorher zu informieren, soweit es eben möglich ist. Das ist leider ziemlich mühsam, aber da kann man halt nichts machen. Das ist extrem wichtig. Das ist das größte Projekt, das Aachen jemals nach dem Krieg selbst gestemmt hat. Das einzige ähnlich große Projekt war das Klinikum, aber das hat nicht Aachen selbst bezahlt. Das heißt,
zum Glück.
zum Glück. Ja, das ging ja auch nicht so richtig, so wie es geplant war. Dementsprechend würde ich auch jeden Bürger auffordern, sich die Mühe zu machen, auch wenn das ewig viel Zeit kostet, weil es einfach so wichtig ist und Aachen so viel Geld kostet. Wir werden halt ein paar Infostände machen, um halt die Leute dazu aufzurufen, aber generell ist es halt schwierig, mit Leuten zu reden, weil, wie gesagt, ganz wenige diese Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen
und auch halt oft sonst persönlich halt, denke ich, auch abwägen und halt nicht für die Gesamtgesellschaft oder so, für die gesamte Entwicklung sehen, ne? Oder?
Klar, es sehen natürlich ganz viele aus ihrem persönlichen Sichtwinkel, die sagen, ich wohne jetzt an der Haltestelle von der 70 und wenn die Straßenbahn kommt, dann wird die 70 nicht mehr dahin fahren, wo ich vorher hin wollte, sondern die wird irgendwie dann anders geführt werden und das will ich nicht, dann müsste ich umsteigen, das finde ich doof. Also ich war zum Beispiel vor kurzem in einer Veranstaltung von dem Forster Forum. Und da waren ganz viele, die sagten, ich bin damit zufrieden, wie die Busse jetzt so fahren, der fährt dahin, wo ich will und ich will in Zukunft nicht umsteigen. Das war deren, also bei vielen, deren Hauptargument. Und klar, so kann man natürlich argumentieren, und aber das finde ich jetzt kein starkes Argument. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen dann halt, ich wohne überhaupt nicht an der Strecke, es ist mir total egal, oder ich wohne überhaupt nicht an der Strecke, ich will nicht, dass Geld ausgegeben wird. Finde ich auch ein eher schwaches Argument. Da könnte ich auch argumentieren, ich habe keine Kinder, Aachen braucht deswegen keine Kitas zu haben. Ich will ja schon entscheiden können, ist das für die Stadt als Ganzes sinnvoll. Und das kann ich eben nur machen, wenn ich diese Gutachten habe und nicht aus meinem Bauchgefühl raus. Und das ist im Moment sehr, sehr schwierig, denn die Gutachten liegen nicht vor. Es gibt nur so ein paar mündliche Aussagen dazu, es gibt Präsentationen für Gutachten, genau, haben wir jetzt vergessen anzusprechen, die IHK hat ja auch ein Gutachten im Auftrag gegeben, um die Finanzierung mal auf Plausibilität zu überprüfen. Das Gutachten selbst liegt nicht vor, es gibt ein Dokument, aber das ist letztlich nur eine PowerPoint-Präsentation des Gutachtens. Daraus wird man nicht schlau, wo die Zahlen herkommen und warum es diese Abweichungen gibt. Das habe ich halt auch die IHK mal angerufen und gefragt, ja, könnten wir das mal irgendwie richtig haben? Ja, nee, das liegt so nicht vor und da wird mit der Stadt geredet und da sind ein paar Sachen, die auch nicht so rausgegeben werden sollen und nicht so öffentlich, weil ich weiß es nicht, das ist halt ein, ich weiß nicht, ob es halt eine großartige Geheimhaltung ist oder ob sich keiner die Mühe macht, die Zahlen mal wirklich aufzubereiten, denn es ist natürlich auch tatsächlich Arbeit, wenn man diese Zahlen auf eine Art und Weise präsentieren will, dass es auch jemand versteht, dass es nicht in 10 Minuten gemacht. Aber wenn man bedenkt, dass das ein Projekt ist von 240 Millionen, dann finde ich es eigentlich auch angemessen, mal einem Gutachter mal einige 10.000, vielleicht nicht auch sogar 100.000 zu zahlen, damit man halt auch die Zahlen hat und die natürlich auch veröffentlichen. Denn ein Gutachten, das niemand liest, ist ja natürlich sinnlos. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, der wird an der falschen Stelle gespart.
Aber da, also so meine persönliche Sichtweise, wäre super schön, wenn die ganzen Dokumente einsehbar wären, aber ich glaube, dass sich trotzdem dann ganz viele da immer noch nicht mit auseinandersetzen. Ich glaube, dass viele jetzt froh drum sind, dass es so ein paar Leute gibt, die sich damit intensiver auseinandersetzen, die man mal fragen kann nach der Meinung, wo man mal drüber diskutieren kann. Aber an sich so aus meinem persönlichen Umfeld, aus meinen persönlichen Erfahrungen, ist das eher halt auch die Ausnahme. Also es interessiert zwar schon viele wollen sich da eine Meinung zu bilden, aber haben halt also so die, oder investieren auch einfach nicht die Zeit, was ich aber vollkommen verständlich finde, was ich also, ne, so dieses, das ist so ein hochkomplexes Thema, da kann man schon sehr viel Zeit mit verbringen, nicht, um da wirklich dann einzusteigen.
Ja, natürlich, also natürlich wird das nicht jeder lesen, auch wenn es vorliegt, im Gegenteil, es werden sehr wenige lesen, aber selbst wenn es nur ein paar lesen, die erzählen es ja wiederum anderen, und zum Teil geht es ja auch nur darum, nicht, dass jeder die Zahlen auswendig weiß, sondern wenn dann ein offensichtlicher Fehler gemacht worden ist, reicht es ja, wenn einer den Fehler entdeckt. Im Moment kann man aber nicht erkennen, ob jemand einen Fehler gemacht hat, weil niemand das halt sieht. Aber es stimmt natürlich, du hast recht, es gibt einfach Dokumente, die sind öffentlich, die liest halt keiner, weil sie einfach so quälend sind. Niemand liest den Haushalt der Stadt Aachen. Ich habe das mal versucht. Also da hast du eher Selbstmordgedanken, wenn du das Ding vor dir hast. Das ist komplett unverständlich, wenn du das nicht dieses Verwaltungsrecht studiert hast, überhaupt, du kommst noch nicht mal mit den Benennungen klar, dann ist das Ding 2000 Seiten lang. Also das ist einfach die Hölle. Normalerweise kannst du Gutachten viel eher die lesen, die sind schon eher in Natursprache verfasst und die haben halt entsprechend auch Einleitungen und Zusammenfassungen, wo du halt auch erkennen kannst, ob die Methodik fundamental falsch ist, wo du halt sagen kannst, das kann so nicht stimmen. Oder es gibt hinterher einfach eine Zusammenfassung, wo man halt auch ein bisschen was erkennen kann. Oder man kann halt auch einzelne Zahlen, die einem gerade mal interessiert. Aber sehr, sehr oft will man eigentlich nur sehen, ist da ein offensichtlicher Fehler drin. Also das habe ich zum Beispiel auch mit diesem dreiseitigen Gutachten, mit der dreiseitigen Text zu der Finanzierung gemacht, der, wie gesagt, relativ schwierig zu verstehen ist. Wo ich mich mit Leuten von der ASIAC zusammengesetzt habe, weil die erstmal gesagt haben, wir geben keine weiteren Daten raus. Und auf Nachfrage erkläre ich es euch. Dann habe ich die halt so lange genervt, bis sie das tatsächlich gemacht haben. Denn die haben nicht sofort darauf reagiert, als ich gesagt habe, ja, irgendwie hier, euer Chef hat mir doch versprochen, machen wir das mal. Dann haben die mir das erklärt und dann habe ich halt festgestellt, ja, man kann halt allgemein anderer Meinung sein, man kann auch auf anderen Zahlen kommen, aber es ist nicht offensichtlich Beschiss. Und das ist halt auch erstmal auch eine gewisse Aussage, die ein gewisses Vertrauen schafft. Und dafür ist es halt auch nicht notwendig, dass jeder so ein Gutachten halt liest, sondern dass man halt im Bekanntenkreis irgendeinen hat, der sagt, ich habe mir das mal angeguckt, das ist halbwegs plausibel. Und dann hat man halt schon mehr Vertrauen in den Prozess und das fände ich halt schon wichtig.
Und da unseren Ratsleuten zu vertrauen.
Ja, ich meine, selbst die Ratsleute delegieren das natürlich auch. Die sitzen auch nicht in allen Ausschüssen und nicht jeder liest davon den Haushalt und nicht jeder liest davon diese Gutachten. Und wenn es ein Planfeststellungsverfahren gibt, wird es tausende von Seiten geben, wo halt ganz detailliert Planungen sind, wo da welcher Kanal liegt. Natürlich liest das auch kein Mensch. Niemals in seiner Vollständigkeit und auch in Teilen lesen das nur wenige. Aber je mehr Leute das lesen, umso besser. Und dann muss es halt einfach öffentlich sein, sonst klappt das halt überhaupt nicht. Also zum Beispiel eben das beim VCD, das sind Leute, die interessieren sich sehr dafür, die scheinen mir auch Ahnung zu haben. Wenn man denen die Informationen geben würde, würden die sich das angucken und die würden dann auch Vorschläge und Verbesserungsvorschläge machen können. Aber wenn ihr das nicht haben, dann könnt ihr es halt nicht. Aber wie gesagt, das ist ein generelles Problem in Aachen, die Beteiligung der Öffentlichkeit. Da könnte ich jetzt irgendwie eine längere Zeit drüber raten.
Wollen wir nochmal einen zweiten Podcast
anziehen? Ja, genau. Also so mit, keine Ahnung, vielleicht mit Mr. Topf zusammen können wir die Wette raten. Weil der hat, glaube ich, eine ziemlich ähnliche Sichtweise drauf. Denn auch Institutionen, formelle Sachen, die halt hier gibt, wie das Bürgerforum als Bürgerbeteiligung oder diese Bürgerfragestunden, also ich will nicht sagen Feigenblatt, aber sie sind auf jeden Fall nicht im geringsten wirksam und das hat halt auch Auswirkungen, wenn man halt als Bürger sich nicht ernst genommen fühlt, dann geht man halt irgendwann nicht mehr hin und dann kommen nur noch Leute, die total bekloppt und total schmerzbefreit sind und zum 10. Mal bringen sie einen Vorschlag, der nicht ernst genommen wird was dann im Gegensatz dazu führt, dass halt die Politiker auch keine Lust mehr haben, sich mit dem Thema Bürgerbeteiligung auseinanderzusetzen, weil ja nur die Bekloppten kommen. Und dann verschlechtert man einfach den Prozess so lange, bis es einfach komplett sinnlos wird. Und das
scheint wieder abschafft.
Ja. Und das scheint mir in Aachen das System zu sein. Mhm. Man hat ja auch diese Bürgerbeteiligung im Haushalt, was ein ziemlicher Murks war. Dann ist es nicht wirklich weiterentwickelt worden und im Moment ist es einfach tot, weil sich keiner dafür interessiert. Und ja, die paar Leute, die sich dafür interessiert haben, die hat man ins Leere laufen lassen. Aber naja, gut, wie gesagt, das wäre ein anderer Podcast vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gehe ich dir soweit, weil du möchtest gerne noch irgendwie ein Schlusswort.
Ja, natürlich geht da hin, stimmt ab. Versucht euch zu informieren. Es gibt halt diesen Abstimmungsempfehlungsheft. Das ist ja nicht sehr detailliert. Da wird man nicht wirklich schlau draus werden. Es ist wirklich schwierig, sich die Informationen zusammen zu glauben. Das Beste, was man wirklich im Moment noch machen kann, ist im Bekanntenkreis zu fragen und hoffen, dass irgendeiner davon ein bisschen Ahnung hat, sich damit beschäftigt kann. Denn wenn man die schriftlichen Sachen, die vorliegen, zusammensucht und versucht, die durchzuarbeiten, da hat man lange damit zu tun.
Mhm. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal ein bisschen unter dem Podcast, ja. Das, was es gibt. Das sind zwar schon mal den anderen, aber hier auch nochmal. Und dann danke ich dir.
Ja, ich danke dir.
Ja, dann am 10. März auf jeden Fall zur Abstimmung gehen.
Okay.